Wenn wir nach Schlüsselbegriffen des Christseins gefragt werden, dann taucht unter anderem recht schnell der Begriff Vergebung auf. Es scheint so, als sei das Thema Vergebung von hoher Wichtigkeit für unser Leben als Christen. Ich finde es für jeden persönlich und für unsere Gemeinden auch sehr wichtig, sich immer wieder neu mit zentralen Fragen des Glaubens zu beschäftigen. Manche Dinge, die erscheinen uns so selbstverständlich, dass sie irgendwann in unserem Alltag manchmal etwas unter die Räder kommen, obwohl doch eigentlich alles klar ist. Und wenn es ums Thema Vergebung geht, handelt es sich dabei tatsächlich um einen der zentralen Punkte unseres Glaubens. Gleichzeitig ist ein Leben aus der Vergebung aber einer der problematischsten Punkte im persönlichen Leben vieler Christen und auch innerhalb unserer Gemeinden. Dabei ist die Position Gottes dazu eigentlich ganz klar. Als Jesus den Jüngern die Frage nach dem rechten Beten beantwortete und die Aussagen des Vaterunsers formulierte, enthielt diese Formulierung auch die uns allen bekannte Bitte, nachzulesen in Matthäus 6, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Vorsicht, hier kommt es leicht zu einem Missverständnis. Jesus macht das Maß seiner Vergebung nicht etwa abhängig vom Maß unserer Vergebung. Jeder, der sich zu Christus als seinen Erlöser bekennt und ihn um Vergebung bittet, erhält diese in vollem Maße, gar keine Frage. Aber Jesus spricht hier an dieser Stelle seelsorgerlich. Er sagt, hey, du wirst keine Ruhe finden. Du wirst kein Auge mehr zutun, wenn du nicht jedem vergibst, der an dir schuldig geworden ist. Jesus sorgt sich um unser Inneres an dieser Stelle. Leben aus der Vergebung ist die Grundvoraussetzung, überhaupt in der wunderbaren Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Kurz gesagt, ohne Vergebungsbereitschaft und dann auch ohne konkrete Vergebung, keine Freiheit. Vergebung und Freiheit, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Warum ist das so? Solange ich ein Unrecht, das mir zugefügt wurde, nicht von Herzen vergebe, bleibe ich, ja ich daran gebunden. Kennst du das auch? Wie sehr die Gedankenkarussellfahren sich immer um das dir zugefügte Unrecht kreisen? Wie du abends nicht einschlafen kannst, ohne in Gedanken wieder und wieder den Vorfall zu bedenken? Wie du morgens aufwachst und der erste Gedanke ist, unmöglich, was die oder der da mit mir gemacht hat. Man führt regelrechte Streitgespräche im Stillen, manchmal auch halblaut als Selbstgespräche. Langsam, dann manchmal schneller, entwickeln sich massiver Zorn, Wut, irgendwann Bitterkeit. Bis ins Körperliche hinein leidest du. Es schlägt einem auf den Magen. Eine innere Unruhe befällt manchen. Es gibt Leute, die bekommen einen Hautausschlag und so weiter. Ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Ich jedenfalls, ich kenne das auch gut. Fazit, du hast dich selbst gebunden an das dir zugefügte Unrecht. Du hast deine Freiheit verloren. Mangelnde Vergebungsbereitschaft bindet uns unentrinnbar an unsere Vergangenheit. Sie lähmt uns im Alltag. Und was schließlich ganz fatal ist, sie zerstört langsam auch unsere Gottesbeziehung. Diese Gottesbeziehung ist nämlich nicht trennbar von unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Vergebungsbereitschaft ist also etwas, was zwar vordergründig zunächst einen anderen Menschen betrifft, eigentlich aber uns selbst davor bewahren soll, in große seelische und oft auch körperliche Not zu geraten. Vergebung ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Sie wendet unsere Not. Vergebung heißt eigentlich vom ursprünglichen Wortsinn her weggeben, loslassen. Das ist gerade bei persönlichen Verletzungen extrem schwierig, keine Frage. Aber manche Menschen haben in ihrem Leben ein ganzes Sortiment an kleinen oder großen Körbchen. In diese Körbchen sammeln sie all das, was ihnen an Unrecht zugefügt wurde. Da gibt es ein Körbchen mit der Aufschrift Beleidigung. Eines heißt Nichtbeachtung, ein anderes vielleicht üble Nachrede, eines Betrug finanziell oder in der Ehe, eines körperlicher oder seelischer Missbrauch und so weiter. Es gibt eine riesen Auswahl solcher Körbchen. Und jedes Mal, wenn mir in einem der Bereiche Unrecht geschieht, kommt ein weiteres Sammelstück hinein. Da kommt mit der Zeit einiges zusammen. Und ich schleppe diese Körbchen mit mir rum. Alle, gleichzeitig, immer. Man muss ja gerüstet sein, falls wieder was dazukommt. Es könnte ja wirklich vorkommen, dass ich auf ein neues Sammlerstück treffe. Stell euch mal vor, ich hätte dann das passende Körbchen nicht dabei. Wohin dann nur mit dem Teil? Und genau das ist der Schlüssel. Wenn ich meine Körbchen nach und nach abgebe, und zwar vollständig, dann wird erneutes Sammeln schwierig. Wenn ich aber die Inhalte und die Körbchen selbst wirklich komplett abgegeben habe, dort nämlich, wo sie hingehören, unter das Kreuz Jesu, dann habe ich damit den ersten Schritt getan, nicht wieder zum Sammler zu werden. Vergebungsbereitschaft und tatsächliche Vergebung werden Teil meines Lebens werden. Jetzt erst werde ich die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes erleben können, weil die Bindung ans Körbchenschleppen endlich gekappt ist. Das ist ein Prozess, der ganz sicher nicht von heute auf morgen abgeschlossen werden kann. Und er hat schon gar nichts mit meinen Emotionen zu tun. Natürlich tut es weh, wenn man missachtet, beleidigt, ungerecht behandelt, ausgenutzt, missbraucht wird. Natürlich hinterlässt das tiefe Spuren in der Seele, die sich auch in negativen Emotionen Ausdruck verschaffen, gar keine Frage. Aber die Bereitschaft zur Vergebung ist zunächst einmal eine Willensentscheidung. Ich entscheide mich dafür, nach und nach alle Sammelkörbchen abzugeben. Ich entscheide mich gegen das Nachtragen. Denkt dran. Wer anderen etwas nachträgt, trägt selbst die Last. Der Nachtragende ist selbst der Gekniffene. Wenn dann nach dem Loslassen irgendwann positive Emotionen nachkommen, umso besser, aber unsere Vergebungsbereitschaft darf nicht von unseren Emotionen gesteuert werden. Um direkt ein Missverständnis anzusprechen. Manchmal wird Vergeben mit Vergessen gleichgesetzt. Das ist so nicht richtig. Es gibt sicher Fälle, in denen ich einem anderen etwas vergeben habe und mit der Zeit gerät die ganze Geschichte komplett in Vergessenheit. Prima so. Vergebung heißt aber, den anderen und auch sich selbst nicht mehr an diese konkrete Verfehlung zu binden. Vergebung heißt nicht, das Hirn auszuschalten. Ein Beispiel. In einer Firma hat jemand finanziell durch Manipulationen in die eigene Tasche gewirtschaftet. Irgendwann fliegt der Schwindel auf. Der Betrüger ist entlarvt. Angenommen, du bist Verantwortlicher in dieser Firma und sogar bereit, ihm einen Neuanfang zu ermöglichen. Dann ist es in solchen Fällen allerdings nicht klug, jemanden nun wieder mit finanziellen Dingen zu betrauen, sondern eher einen anderen Arbeitsbereich zu suchen. Das mag vordergründig möglicherweise nach tiefem Misstrauen aussehen. Und das ja durchaus zu Recht. Aber es hat auch mit einem Schutz des anderen vor den Versuchungen zu tun, denen er schon mal erlegen war. Kennt ihr das auch, dass ihr eigentlich immer wieder im gleichen Mist versucht werdet? Gibt so ein paar neuralgische Punkte in unserem Leben und kannst du machen, was du willst, taucht immer wieder auf. Manche Dinge gehen wir gut unter die Füße, aber andere permanent. Also in diesem Fall sinnvoll, jemanden zu schützen. Denn auch die anderen Mitarbeiter würden beim geringsten Verdacht mit dem Finger natürlich auf den Betroffenen zeigen. Ein gedeihliches Miteinander ist da nahezu unmöglich. Deshalb einen Neuanfang ermöglichen, aber keinen Raum an der Stelle zu neuen Fehlverhalten geben. Wichtig bleibt dabei aber, wenn ich vergeben habe, gebe ich damit auch das Recht ab, jemanden seine Verfehlung immer wieder vorzuhalten. Wirkliche Vergebung holt eine Missetat nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit erneut hervor, um sie dem anderen aufs Brot zu schmieren. Möglichst noch mit der Bemerkung, siehste, bei dir ändert sich ja doch nichts, genau wie damals, vor 3 Monaten, 2 Jahren, 10 Jahren, da kommen die ältesten Dinge wieder zum Vorschein. Wer vergibt, behält nicht das ihm widerfahrene Unrecht quasi als Joker im Ärmel, um irgendwann es wieder für sich nutzen zu können. Es ist eigentlich ganz einfach. Altes immer wieder hervorkrame, dann habe ich in meinem Herzen noch nicht vergeben. Punkt. Wenn das Vergeben aber wirklich gelingt, dann wirst du sehen, dass du nun endlich selbst frei bist. Es gibt nicht mehr die ellenlangen Selbstgespräche, in denen du die Situation hin und her diskutierst. Es gibt nicht mehr die Nächte, in denen du nicht ein- oder durchschlafen kannst, weil du nur an die dir zugefügte Verletzung denkst. Es gibt nicht mehr die Begegnungen mit Freunden oder Bekannten, in denen du unbedingt noch von dem Schaden erzählen musst, der dir durch die Schuld des anderen entstanden ist. Du kannst endlich wieder an etwas anderes denken, über etwas anderes reden. Du bist frei, indem du den anderen von der Schuldleine lässt. Erst jetzt können die Verwundungen wirklich auch in der Tiefe heilen. Petrus stellt Jesus in diesem Zusammenhang mit der Vergebung eben eine interessante Frage. In Matthäus 18, Vers 21 und 22 lesen wir: Dann kam Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal 7-mal. Also ehrlich gesagt finde ich den Petrus ganz schön vergebungsbereit. Wenn er von sich aus schon 7-mal vergeben will, wohlgemerkt in der gleichen Sache. Wenn ich da so an mich denke, erscheint mir das sehr großzügig. Aber Jesus gibt eine erstaunliche Antwort. 70-mal 7-mal. Die Schnellrechner unter uns haben natürlich sofort das richtige Ergebnis parat. 490-mal. Das ist eine Menge Holz. 490-mal für die gleiche Sache. Also legst du dir am besten ein Schuldenbuch an und machst jedes Mal einen Strich, wenn einer dir gegenüber wieder in einer Sache schuldig geworden ist, die schon im Schuldenbuch steht. Heutzutage wäre eine Excel-Tabelle da sicher bequemer und bei 490 blinkt die Zahl rot. Denn ab jetzt ist es mit dieser ewigen Vergeberei endlich vorbei. Es wird vermutlich Jahrzehnte dauern und viele neue Excel-Versionen erfordern, aber nun ist Schluss. Jesus hat das schließlich selbst so gesagt. 70-mal 7-mal bei 491 ist Ende. Es ist natürlich völliger Blödsinn. Was Jesus damit zum Ausdruck bringen wollte, ist: Petrus, fang doch erst gar nicht an zu zählen. Du musst dem anderen schlichtweg immer vergeben. Egal, wie oft er an dir schuldig wird. Genau das ist es übrigens, was Gott uns gegenüber tut. Er führt keine Strichliste, keine himmlische Excel-Tabelle. Er vergibt, sobald wir ihn darum bitten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da gibt es keine Vorbedingung, kein Rechnen und Zählen. Und genauso erwartet es Gott von uns. Hier sind wir wieder beim Vater unser, wie auch wir vergeben. Es steht übrigens nirgendwo geschrieben, dass Vergeben leicht ist. Wir alle wissen vermutlich aus schmerzhafter eigener Erfahrung, dass wirkliche Vergebung viel Kraft und Überwindung kostet. Viele von euch kennen vielleicht die bewegende Geschichte von Corrie ten Boom. Die holländische Familie ten Boom hatte im Zweiten Weltkrieg Juden in ihrem Haus versteckt. Als dies entdeckt wurde, kamen Corrie und ihre Schwester ins Konzentrationslager Ravensbrück. Corrie überlebte, ihre Schwester hingegen ging dort elendig zugrunde. 2 Jahre später trifft sie auf einen ihrer schlimmsten Peiniger. Ich lese aus ihrem Buch, aus ihrer Schilderung. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorn. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann und seine Jagdpeitsche. Sie steckte immer in seinem Gürtel. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünde nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ich denke, niemand hier in diesem Raum hat erlebt, was Corrie ten Boom durchmachen musste. Und ich hoffe, dass niemand unter uns in diese tiefen menschlichen Leides hinabsteigen muss. Aber egal, welche durch andere dir zugefügte Wunden du mit dir herumschleppst, es hat keinen Sinn darauf zu warten, dass deine Gefühle sich verändern, damit du endlich vergeben kannst. Corrie ten Boom hat es auf den Punkt gebracht. Vergebung ist zunächst eine Willensentscheidung. Willst du dem anderen vergeben, ihn aus seiner Schuld entlassen? Willst du selbst deine Freiheit zurückgewinnen? Bevor du das nicht wirklich willst, wird deine Seele weiter tiefe Wunden aufweisen. Wir haben gehört, dass das nach der Erfahrung von Corrie ten Boom massiv bis ins Körperliche hinein weiterwirkt. Psychologen, Ärzte und Seelsorger kennen das. Schließlich gibt es noch einen weiteren Punkt, den es zu beachten gilt, wenn wir über Vergebung nachdenken. Eigentlich ist es der erste Punkt, der uns einfallen sollte. Ich stelle ihn aber bewusst an den Schluss, weil er als Grundlage unseres Nachdenkens haften bleiben sollte. Oft merken wir uns ja am besten, was wir zuletzt gehört haben. Ich lese dazu eine Geschichte aus Matthäus 18, die Verse 23 bis 35. Jesus schließt dieses Gleichnis unmittelbar an die Frage des Petrus nach der Zahl der Vergebungen an, die wir vorhin gehört haben. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös einen Teil der Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldest. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angepflegt hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Der Schwester natürlich auch. Eine kurze Vorbemerkung. Sie zeigt die Drastigkeit dieses Gleichnisses. Ein Talent entspricht etwa 20 Jahresverdiensten. Es geht im Gleichnis also um die unvorstellbare Zahl von 200.000 Jahresverdiensten. Nehmen wir uns heute einmal einen Betrag von 30.000 Euro als Jahresverdienst. Dann sind wir bei einem Betrag von 6 Milliarden Euro. Wir sehen also, das ist eine Summe, die für den Verwalter und auch jeden von uns nicht zu schaffen ist. Wiedergutmachung wird nicht möglich sein. Demgegenüber schuldet der andere Diener dem Verwalter 100 Denare, umgerechnet 3 Monatslöhne. Machbar, denke ich. Aber was geschieht? Derjenige, dem unvorstellbar viel erlassen ist, ist seinem Mitdiener gegenüber absolut unbarmherzig. Dieses Gleichnis macht unmissverständlich deutlich, jeder von uns, jeder und jede, bleibt Gott so unendlich viel schuldig, dass eine Wiedergutmachung, ein Abarbeiten oder was auch immer schlichtweg unmöglich ist. Wir sind komplett, aber ganz komplett auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Ohne diese Barmherzigkeit gäbe es nur ein Urteil, Leben verwirkt, keine Chance auf Rettung. Gottes Barmherzigkeit kann man umschreiben mit, Gott gibt uns nicht, was wir eigentlich verdient hatten. Gottes Gnade heißt dann, er gibt uns, was wir nicht verdient haben. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Ohne Barmherzigkeit und Gnade Gottes können wir nicht die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes erleben. Genauso gilt aber auch, ohne dass wir anderen mit Barmherzigkeit und Gnade begegnen, werden wir gefangen bleiben in unserem Selbstmitleid, unserem Zorn, unserer Trauer, unserem Nachtragen. Wir schleppen tonnenschwere Lasten mit uns herum, solange wir nicht aus der Vergebung leben. Deshalb wiederhole ich nochmal den Spruch von vorhin. Wer anderen etwas nachträgt, trägt selbst die Last. Noch eine kleine Bemerkung zum Schluss. Wir sind aufgerufen, immer wieder zu vergeben, so oft jemand an uns schuldig wird. Das heißt aber nicht, dass wir als Christen uns alles gefallen lassen müssen oder uns ausnutzen lassen. Wir dürfen, ja wir müssen dort Grenzen ziehen, wo andere uns verletzen oder uns irgendwie Schaden zufügen. Das sind wir uns und den anderen übrigens auch schuldig. Wir dürfen nicht aus falsch verstandener Liebe oder Angst vor Konflikten zu allem Ja und Amen sagen. Rechtzeitig ein Nein und ein Stopp zu setzen, das sind ganz wichtige Dinge. Denn dann kommt es unter Umständen erst gar nicht dazu, dass Unrecht uns gegenüber sich ausbreiten kann. Und dann beginnt es nämlich, seine verderbliche Auswirkung im Untergrund zu entfalten, beim anderen und bei mir. Es lohnt sich für jeden von uns, sich immer wieder die Zeit zu nehmen, über Vergebung im persönlichen Leben nachzudenken. Und dann halt auch konkrete Schritte zu gehen, wo man innerlich bewegt wird und einfach keine Ruhe findet. Es ist ein untrügliches Zeichen, dass noch etwas auszuräumen ist. Man muss allerdings nicht krampfhaft danach suchen. Gott lässt einem schon keine Ruhe, wenn da irgendwo noch etwas im Busch ist. Glaubt's mir, ich kenne das nur zu gut. Und bei allem denkt daran, Vergebung ist lebensnotwendig. Sie wendet unsere Lebensnot. Sie macht Neuanfänge erst möglich. Vergebung befreit zum nach vorne schauen, schenkt neue Lebensqualität und hilft, endlich von der Schlepperei aller Lasten frei zu werden. Vergebung ist das Tor zur Freiheit. Amen.